Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Herzlich willkommen bei Zoomer meets Boomer. Oskar, wir sind nicht alleine, wir sind zu dritt. Wie geil ist das?
Schön ist es.
Bevor ich dich vorstelle, schon mal hallo Pa.
Hallo Michael, hallo Oskar.
Grüß dich.
Wir sitzen hier in Berlin mit wunderbarem Blick über die Stadt im German Headquarter von Gallup. Und Pa Sinjan ist seit 16 Jahren bei Gallup und ist, ich glaube, im Jobshare oder zusammen mit einem anderen Mann, Managing Partner vor EMEA. Ich glaube, ihr teilt euch den Job. Ist das richtig? Oder wie kann man das nennen?
Also wir sind schon Co-Managing Partner.
Co-Managing Partner, stimmt, ja. Genau. Wir haben schon eine etwas längere Beziehung. Wir haben schon zwei Podcast-Folgen zusammen gemacht. Ich habe schon die Global Clifton Strengths Ausbildung bei euch gemacht. Haben noch ein anderes Projekt, über das wir noch nicht so öffentlich reden. Aber wir haben uns schon viel miteinander beschnuppert. Und Oskar und ich machen jetzt gerade eine Podcast-Woche in Berlin. Und der erste Name, der uns beiden einfiel, den wir unbedingt haben wollen, war deiner. Und danke, dass du auch in unser kleines, feines Generationenformat kommst. Und Oskar, du hast die erste Frage.
Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, es ist unsere 30. Folge. Zur Feier freue ich mich sehr, dass du bei uns bist. Und umso schöner auch deine beiden Jungs haben uns hier gerade mit abgeholt, kümmern sich, glaube ich, gerade um meinen Hund. Also wir haben eigentlich vier Generationen hier gerade im Gebäude. Aha. Von Alpha über Gen Z bis, du bist dann wahrscheinlich?
Ich bin Millennial noch.
Ja. Millennial, Boomer. So, ja. Also wir haben hier viele Ideen im Raum.
Und ich bin fast X.
Ja. Also im Herzen auch ja. Gen Z, aber ja. Und ich bin, wie ich ja auch schon mehrfach gesagt habe im Podcast, ein großer Fan von stärkenbasierten Arbeit. Deswegen auch von dem, was ihr tut. Hat ja auch schon drüber gesprochen, sowohl mit meinen Studierenden, Azubis. Ich probiere das immer schnellstmöglich einzubringen als Thema, weil ich gemerkt habe, dass ich so früh an das Thema mit meinen Stärken arbeiten rangeführt wurde, hat mir sehr auf meinem Weg geholfen. Aber vielleicht für diejenigen, die bisher eben nur unsere Liebe zum Thema Stärken gehört haben, was macht Gallup genau heutzutage?
Ja, vielen, vielen Dank für die Frage und ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Also ich bin Fan, wie du weißt, Michael, und nicht nur wegen den Inhalten, sondern auch dieses einfach, wie auch zwei Generationen zusammenkommen können. Und für mich seid ihr wirklich auch ein Vorbild, was ich mir auch für meine Zeit mit meinen Kindern später wünsche, dass wir Themen finden, wo wir gemeinsam und zusammen lernen. Ich denke, das fördert nicht nur unser aller Wissen, sondern auch die Beziehungen. Und also freue ich mich, dabei zu sein.
Danke.
Was wir bei Gallup machen, also neben das Thema stärkenbasierter Unternehmenskulturen und also das Thema Stärkenorientierung wirklich in die Gesellschaft, in Organisation oder in unser aller Leben hineinzutragen, sind, würde ich sagen, zwei andere grobere Themen. Grob ist es einmal das Thema, wir sagen immer gern, fixing the world's broken workplaces, also ein Arbeit besser gestalten. Und da sind wir Berater von Unternehmen über Metriken, über Talent Assessments, über Succession Planning, über Führungskräfteentwicklung, Purpose-Entwicklung, Performance-Management-Systeme so aufsetzen, dass die Leute auch wirklich was davon haben. Einfach, wie kann man Arbeit besser gestalten?
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist, Dr. George Gallup persönlich hat damals gesagt, if democracy is the will of the people, somebody should know what the will of the people is. Mhm. Und dieser Auftrag gehen wir heute noch nach, dass wir sagen, es ist wichtig, dass wir neben all die wichtigen, harten Metriken, die wir erfassen und erheben, über Sicherheit, über GDP, über, es gibt so viele Kennzahlen, die wir erheben und die sind alle wichtig, brauchen wir auch daneben die Verhaltensmetriken, die Behavioral-Metriken. Und unser Auftrag ist es, die Welt mit Metriken zu beliefern für alles, was im Leben wichtig ist. Ob, wie viel Angst haben denn Menschen, wenn sie abends die Straße aufgehen? Wenn wir abends ins Bett gehen, wie viel Stress nehmen wir mit, wenn wir schlafen? Wie gut können wir schlafen? Wie viel Zeit haben wir, um mit unseren Familien und Angehörigen gemeinsam zu essen, zu kochen? Wir finden, dass viele diese Themen manchmal vielleicht nicht so wichtig rüberkommen, aber unsere Analysen zeigen ganz klar, dass es uns die Qualität unseres Lebens prägt. Und wir haben unseren Auftrag, dass wir sagen, everything important about life and work soll bitte in irgendeiner Form erfasst werden, damit die Menschen unter uns, die Verantwortung haben, auch die richtige Entscheidung treffen und nicht blind Entscheidungen treffen. Und das ist das Dritte, was wir machen, neben Stärkenorientierung, Fixing Work, Providing Statistics on Life and Work.
Ja, das ist für unseren Podcast, der Daten liebt und genau auch die ähnlichen Dinge, wie ihr in unserem kleinen Rahmen angehen möchte, glaube ich, hier ein absolut perfekter Match. Wir wollen ja auch das probieren, weiter anzuregen, dass wir untereinander mit den Generationen sprechen und nicht über Generationen. Wir glauben ja auch, dass die Unterschiede zwischen den Generationen gar nicht so groß sind. Aber was zeigen denn die Daten? Ihr erhebt die Studien ja jetzt schon seit mehreren Jahren. Und seht ihr da wirklich echte Unterschiede zwischen auch den generationalen Needs und Bedürfnissen und Ängsten und Themen? Weil wir hatten gerade schon drüber gesprochen, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren habt ihr schon die Studie gehabt, wie glücklich sind die Menschen in ihrem Job, und es ist immer so um die 15%. Also immer wieder wird jede Generation als arbeitsscheu, als faul, als genervt, aber eigentlich sind wir alle immer eher unzufrieden. Es ist einfach was Menschliches und wir müssen an anderen Stellschrauben schrauben, als nur Generationsbashing zu betreiben, oder?
Also vielleicht ein Korrektur zuerst. Wir sind eigentlich recht zufrieden.
Ja.
So, also vor allem in einem Land wie Deutschland, also es gibt kaum ein zufriedeneres Land. Mhm. Also wir sind auch mit dem Arbeit zufrieden. Mhm. Also wir finden die Arbeit an sich okay. 80% der Menschen in Deutschland finden die Arbeit, die sie machen, eigentlich gut. Mhm. 77% der Menschen würden, auch wenn sie nicht mussten, dennoch zur Arbeit gehen. Also gegen Arbeit ist nicht das Problem. Ja. Aber wo dieser 15% herkommt, ist eher, wie viel Prozent von uns erleben auch positive Emotionen bei der Arbeit, fühlen uns emotional gebunden, heißt Wertschätzung, Anerkennung, klare Erwartungen und so weiter. Also diese emotionalen Bedürfnisse. Da sind es leider doch nur 15%, die, und das wir tracken das seit 20, 30 Jahren. Es tut sich leider nicht viel. Also es ist nicht überall schlecht, aber es tut sich leider nicht viel. Wenn wir das Thema auf das Thema Unterschiede zwischen den Generationen gehen, auf den ersten Blick wird man denken, ja, es gibt große Unterschiede. Die junge Generation will viel mehr flexibel arbeiten als die ältere Generation. Die junge Generation würde mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit den Job wechseln, um eine Arbeit zu finden, der irgendwie den Sinn und Purpose gibt, als die ältere Generation. Die junge Generation möchte viel mehr Feedback und viel häufiger Feedback als die ältere Generation.
Ja.
Also wenn man einfach, und da konnte ich wahrscheinlich noch 20 solche Sachen nennen, und wir würden sehen, oh, guck mal, da gibt es Unterschiede. Dementsprechend, obvious conclusion, die müssen anders sein, weil sie ja andere Präferenzen haben, da müssen andere Motivationen dahinter stecken. Also looks like they're different. Wenn aber dann, und da hilft es uns natürlich, dass wir bei Gallup so lange so viele Daten haben, wenn man dann wirklich guckt, wird man feststellen, interessant, diese Diskrepanzen, diese Gap war immer da. Also wenn ich 30 Jahre zurückgehe und dort die 40-Jährigen nehme und die vergleiche mit den 18-Jährigen, ähnliche Unterschiede. Wenn ich nochmal 50 Jahre zurückgehe, also dieser Unterschied, da scheint es immer zu geben, so wodurch wir zu den Entschluss kommen oder das Erkenntnis haben, es ist weniger ein Generationsthema, mehr ein Lebensphase-Thema. Also Riesenthema gerade, was sehr, sehr viele Leute beschäftigt, ist das Thema Wechselwilligkeit. Also, wir tracken das auch in Deutschland seit Jahren. In Deutschland ist es auf Record-Levels, aber nicht nur Deutschland, weltweit.
Ja.
Die Offenheit, den Job zu wechseln, ist so hoch wie noch nie und ist besonders hoch bei jungen Menschen. Wenn wir aber in unserer Datenbank gucken, vor 40 Jahren waren die jungen Menschen auch deutlich wechselwilliger als Menschen, die 40 sind. Und teilweise ist einfach Situation. Also jetzt bin ich 43, habe zwei Kinder, die gehen zur Schule. Den Job wechseln ist für mich ein viel problematischeres Thema, als ich 25 Jahre alt war und da dachte, ach, wie, jetzt nach Dubai bin ich dabei. Irgendwie nach Tunesien bin ich dann gezogen, um zu arbeiten. War schön, würde ich heute nicht machen, because of all the implications.
Ja.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es gibt Unterschiede in unseren aktuellen Präferenzen. Nein, wir sind nicht anders. Wir haben die gleichen Bedürfnisse wie die ältere Generation und die jüngere Generation, weil sie es immer noch Menschen sind, solange das bleibt, wenn sie die gleichen Bedürfnisse haben nach Wertschätzung, Anerkennung, Chancen zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, verantwortlich gehalten zu werden. Die Bedürfnisse bleiben, solange wir sie untersuchen, die relevanten Bedürfnisse, die wir an unserem Arbeitsplatz haben, dass wie diese erfüllt werden, das nimmt zunehmend andere Formen. Also
ja. Es gibt ja auch dann doch Zahlen, die sagen, dass die Gen Y viermal so häufig gewechselt hat in den ersten 10 Jahren oder viermal so häufig wechselt wie die Generation davor. Und das haben wir im Vorgespräch, hast du es mal erzählt, vielleicht können wir das nochmal rausholen. Das liegt aber nicht daran, dass sich die Menschen so geändert haben, sondern dass die Möglichkeiten einfach viel größer sind, ne? Weil diese Generation eben in einem Arbeitsumfeld ist, wo sie weniger sind, als gebraucht werden. Deswegen haben sie mehr Opportunities, ne?
Und ich meine, auch die Workforce sieht ja nicht mehr so aus wie vor 60 Jahren. Ja. Also in Deutschland arbeiten viel mehr Frauen jetzt als vor 60 Jahren zum Glück. Und wir haben eine viel diversere Workforce. Logischerweise, wenn mehr Meinungen zusammenkommen und nicht nur weiße Männer den Arbeitsmarkt bestimmen, dann hat man
weiße alte Männer.
Ja, dann damals ja nicht. Damals waren es ja junge Männer, aber trotzdem wird das dann ein Spiegelbild der Menschen sein, die da arbeiten und eben nicht einer diversen Gruppe, die wahrscheinlich unterschiedliche Bedürfnisse hat. In den meisten Fällen, wie man jetzt ja merkt, was die Wünsche der Generation sind, eigentlich zu einer besseren Entwicklung für alle führen. Ich habe heute auf der Bahnfahrt hierhin eine Spiegel-TV-Doku gesehen, wieder mit irgendeiner reißerischen Headline über Gen Z, sind sie wirklich so arbeitsfaul, wie alle sagen. Und dann hatte sich da ein Friseurmeister darüber aufgeregt, dass die Einstellung der Leute jetzt ja so anders ist und alle erstmal fragen, ja, was ist denn das Gehalt? Und früher wäre das noch einfacher gewesen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und mit dieser klassischen, nicht abwertend, aber Boomer-Einstellung, die man so klischeehaft jetzt so bezeichnen würde. Und alle Kommentare mit 3.000, 4.000 Likes, ja, wenn die Arbeitnehmer das könnten, würden sie uns auch noch auspeitschen. Und was weiß ich.
Also, Arbeitgeber.
Ja, also die Arbeitgeber. Ja. Weil am Ende des Tages... Das ist gut. Ja, weil die Arbeitnehmer haben eine Voice. So. Und das war früher nicht so, weil wir digital, wir haben das Wissen der Menschheit auch auf unserem Smartphone, in unserem Laptop, wir wissen halt einfach, wie andere Leute auch darüber denken.
Ihr wisst auch, was übrig bleibt.
Wir wissen, was übrig bleibt. So. Und wenn, ich sage das ja immer gerne, wenn irgendwelche Babyboomer für 3 Cent und einen Kaugummi ihr Haus gekauft haben und ich dafür 80 Jahre arbeiten müsste, ist da irgendwo auch eine Diskrepanz. Und darüber spricht man halt heutzutage. Da wurde früher nicht in der Form drüber gesprochen, weil man ist vielleicht in seiner Nachbarschaft und in seinem Unternehmen, aber nicht global. Und heute sind wir irgendwie trotzdem Global Citizens. Und wie geht ihr damit um, auch in euren Umfragen? Das finde ich total spannend. Also passt ihr dann über die Jahre das trotzdem dann auch an auf diese Gegebenheiten und wie sich kulturell so ein Arbeitsmarkt verändert oder bleibt ihr bei ähnlichen Metriken?
Also was wäre, spannende Frage, weil dahinter steckt ja auch die Frage, ob sich dann aufgrund veränderter Rahmenbedingungen die Bedürfnisse in irgendeiner Form ändern. Und lange Zeit haben wir, also nicht lange Zeit, sondern bis heute noch ist es so, dass wir die Metriken oder das, was erfasst und das, was gemessen wird, machen wir davon abhängig, was gerade natürlich, was die Zeiten gerade bewegt. Und wir haben auch vor 30 Jahren, als wir geschaut haben, was sind die Bedürfnisse, die Menschen an ihrem Arbeitsplatz geguckt haben, natürlich auf die Rahmenbedingungen auch geguckt und haben da zum Beispiel genau dieses Stichwort Employee Engagement hat ja Gallup geprägt in den 90ern, als wir festgestellt haben, es gibt einen Unterschied zwischen Zufriedenheit am Arbeitsplatz und Engagement oder emotionale Bindung am Arbeitsplatz. Und festgestellt haben, auch Zufriedenheit scheint solider zu sein, aber das Engagement ist das, was niedrig ist. Dann haben wir angefangen, das zu messen. Jetzt mit der Zeit gucken wir immer weiter und schauen, okay, ändert sich was? Sind da vielleicht jetzt andere Elemente, die entscheidend sind oder wichtig sind? Und ich bin seit 16 Jahren bei Gallup und es ist eine Herausforderung für mich, weil ich mir wünsche, dass ich Neues zu berichten hätte. Also ich konnte vielleicht mehr Aufträge kriegen und mehr verkaufen, weil die Leute wollen immer was Neues und was Frisches. Und ich bin leider so der dann immer sagt, no, the needs are still the same, guys. I'm
sorry. We're just human,
We're just human. Und, und wenn ich, und also heißt, die Rahmen ändern sich. Und ich gucke dann, was die Bedürfnisse sind, die emotionalen Bedürfnisse, die sind aber gleich. Was sich aber schon ändert, und das sehen wir in den Daten, zum Beispiel jetzt natürlich seit Covid, das Thema der Wunsch nach Flexibilität. Das ist kein, Core emotional need für Menschen an ihrem Arbeitsplatz, das ist eher ein situational need, eine situative need.
Das ist die dritte Komponente nach Alter, Lebensphase, ist das nämlich, ne, also beziehungsweise Generationszugehörigkeit, Lebensphase, ist das, was passiert draußen in der Welt?
Was passiert um mich herum und was um mich herum passiert ist, oh, meine Frau kann jetzt die nächsten Wochen im Ausland arbeiten und jetzt will ich das auch. Also nicht, weil das eine Core Need ist für mein Wohlergehen bei der Arbeit, sondern das ist die Situation, mein Benchmark, mein Peers, ich gucke mich umherum. Und das sehen wir in den neuen Daten. Mhm. Aber für mich immer wieder wichtig und deswegen bin ich immer so, mein Kontext, was auch geantwortet am ersten Platz, ich gehe immer zurück zu den alten What do we know that continues to work immer noch.
Ja.
Und da sehen wir, okay, wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt, deine Beziehung zu deiner Führungskraft ist für dein Engagement und Motivation bei der Arbeit viermal so wichtig, wie wo du arbeitest.
Ja.
Also so your Workspace ist bei weitem nicht so wichtig, wie dein Arbeitskultur mit deiner Führungskraft, wie ihr miteinander könnt. Und das unabhängig von Präferenz. Ja. Also sogar wenn ich eigentlich remote arbeiten möchte, mein Unternehmen sagt, ich muss ins Büro, das ärgert mich. Aber wenn mein
Boss
mein,
cool ist.
If I have a good relationship mit meinem Boss, wenn das Miteinander da funktioniert, wo ich da eine gute, wertschätzende, motivierte Führung erlebe, ist mein Resilienz und Toleranz dafür, dass ich nicht das kriege, was ich will, nämlich von zu Hause aus arbeiten, signifikant höher.
Absolut.
Und das zeigt, diese Rahmenbedingungen sind wichtig, wir müssen sie immer bedenken, weil sie unser Reference Point ändern, aber das ist teilweise auch ein bisschen sehr viel Ablenkung, was in Deutschland passiert, von dem, was es eigentlich schon länger wirklich letztendlich what matters the most, sorry fürs Denglisch wieder mal, es ist die Qualität der erlebten Führung, individualisierter Führung, eine Führung, die differenziert, die versteht, was ich brauche, wann in meinem Leben, und wir haben über Generationen geredet, in unterschiedlichen Phasen heißt guter Führung auch unterschiedlich führen, fast schon bewusst zu diskriminieren oder zu differenzieren, weil wer 35 ist, braucht nun mal was anderes als jemand, der 45 ist oder 55 ist oder eben 25.
Ja. Ich würde gerne einen Punkt, und dann können wir auch Corona verlassen, aber das, was mit Corona passiert ist, ist ja, dass die Generation von Oscar teilweise den Einstieg ins Jobleben im Homeoffice gemacht hat und dann von den Leuten gesagt bekommen hat, hey, das ist überhaupt kein Problem, das kriegen wir alles hin, wir haben die Technik, lalala. Die junge Generation stellt sich drauf ein, auch die Älteren stellen sich drauf ein, finden auch, ist gar nicht so doof. Und auf einmal sagen wieder, ja, aber jetzt nicht mehr, jetzt müsst ihr alle wieder zurückkommen.
Das ohne, ist wieder dieser Change in Reference Point. Ja. Dadurch würde die Reference Point verändert.
Genau.
Leider viel zu häufig werden die Reference Points aber nicht absichtlich, intentionally geändert, sondern es sind die Rahmenbedingungen haben sich angepasst. Wir haben jetzt Internet, okay, wir können jetzt schneller kommunizieren. Statt, dass wir irgendwie bewusst sagen, okay, wie wollen wir jetzt mit den Möglichkeiten,
umgehen,
die wir haben, den Reference Point dahin bringen, wo wir es wollen. Und ich meine, wir haben Stand heute, sind es glaube ich immer noch, ich hoffe, ich lüge nicht, ich glaube, es sind immer noch nur 40% der Unternehmen, die überhaupt eine Policy haben, die sagen, das ist unser Official Policy zum Thema Remote.
Ja. Ja.
Also wir warten, also irgendwie life happens to us meistens, als dass wir wirklich da federführend irgendwie directional sagen, wie soll das werden.
Und mein Gefühl ist, und da würde ich gerne mal eure Einschätzung, die Gen Z wird jetzt geblamed als die nur noch von zu Hause aus arbeiten wollen. Mein Blick in die Unternehmen ist aber alle oder viele wollen, egal in welcher Generation, nur noch zu Hause arbeiten. Und
80%.
Ich hab, also
nicht nur. Nee, nicht.
Nein, aber es gibt, genau, und ich kenne die Zahlen ja bei euch, wie die Zahlen auch hochgehen. Und ich glaube, es ist eben kein Generationsthema, sondern es ist dieses, es ist von außen uns gezeigt worden, dass es geht und wir haben alle mal dran geschnuppert. Und dann sagen einige Leute, ja, das ist für mich der bessere Weg. Und das zum Generationenthema zu machen, finde ich so gefährlich. Es ist ein Gesellschaftsthema und wir müssen den Menschen irgendwie wieder Gründe geben, dafür ins Büro zu geben, wenn wir sie da haben wollen. Das ist meine These.
Ja, also ich glaube auch, es ist kein generationales Thema. Ich glaube, einer der Punkte, warum es jetzt so wichtig ist, also ich sage das ja auch immer, so wie wir großgezogen wurden, uns wurde gesagt, ihr könnt sowieso alles schaffen, machen, wie ihr wollt, bla bla bla. Am Ende des Tages ist es natürlich nett, aber die Realität ist oft eine ganz andere. Es gibt ja einen Grund dafür, warum Leute so viele Studiengänge beginnen, so viel ausprobieren, weil es ganz schwierig ist, mit diesem Druck, den man bekommen hat in meiner Generation gefühlt, verkenne ich sehr viele Leute, die mit diesem Druck auch immer noch umgehen müssen, dass ich einen Job haben muss, der mich so erfüllt und mich so glücklich macht und das im besten Fall, dass meine komplette Leidenschaft ist, finde ich ja zum Beispiel gar nicht. Also klar sollte man gerne aufstehen und Spaß dabei haben, Aber es ist total schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Und natürlich, wenn man lernt, man kann von zu Hause arbeiten, da wo vielleicht der eigene Safe Space ist und dann eine ganz andere Bezug zur Arbeit hat, ist das einer der Benefits, die dann vielleicht das compensaten, dass man ja nicht so gut bezahlt wird wie Generationen davor, dass man eine viel größere Unsicherheit hat, wir in dieser durchgehenden Permakrise leben, weil es einfach doch ein Riesen-Benefit ist. Und wenn 80% der Menschen das gerne machen wollen, dann gibt es dafür einen Grund. Dass 20% auch anders arbeiten wollen und wir vielleicht auch immer einen Kompromiss finden müssen, ist klar. Aber ich finde dieses Bashing halt ja, einfach, genau, einfach so schwierig. Genau. Ja. Und vielleicht nochmal kurz auf dieses Thema Leadership, weil wir haben vorgestern darüber lustigerweise oder vorvorgestern gesprochen mit meiner guten alten Freundin, meiner ersten Freundin Rebecca aus der Kindheit, unsere Nachbarin, die auch genau eine ähnliche Geschichte erzählt hatte, dass ihr CEO, sie hatte irgendwie mit ihrem Chef gesprochen und der meinte, ja, stell dir doch einfach mal einen Call mit dem ein oder einen Termin, wenn du in München bist, da sitzt der.
Mit dem CEO, genau.
Mit dem CEO.
2000 Mann Firma.
Ja. Keine Ahnung, weil ja. Krasser Typ und weiß ich nicht und so und hat ihm dann einen Termin reingestellt, meinte so und so, ich mach das und das. Und er meinte, ja klar, perfekt, let's go. Und dann sind die zusammen essen gegangen, hatten mega Gespräche, der war total interessiert, total offen. Und am Ende dann auch nochmal nachgehakt, du hast doch das und das zu dem und dem Thema gesagt, wie sind da deine Gedanken, wo kommt das her, finde ich total spannend. Und diese Wertschätzung, das wird man nicht vergessen. Ich habe das auch schon mal in der Folge gesagt, was ist gute Leadership? Ich habe genauso eine Erfahrung auch mit einem unserer höchsten Manager gehabt. Es ist ein Coffee Talk, es ist ein Abendessen, es ist ein Gespräch. Das wird den Rest,
dein Leben lang.
Das wird den Rest deiner Karriere, wird dich das prägen und dir zeigen, was ist gute Leadership. Und das muss ja nicht immer, die höchst immer oft zeigen, dass eben genau diese Menschen, die auch aus gutem Grund dann da oben sind, dass diese Gespräche wichtig sind und zuzuhören und nachzuhören, wirklich interessiert zu sein. Das zeigt sich dann ja auch in den Daten, oder? Also
ja, es zeigt sich in den Daten und was good Leadership ist, hat sich nicht so viel verändert. Nee, genau. Also es sind immer noch genau diese banalen Sachen, die wir eigentlich intuitiv sofort verstehen. Ja. Also du hast sie gerade so genannt. Mhm. Zuhören, Zeit geben. Ich kenne eine Vorstellung in einem deutschen Unternehmen, die sagt immer, Leute, wir mussten irgendwie Betroffenheit auslösen können. Wir mussten zeigen, that we care. Mhm. Wir mussten zugänglich sein. Die mussten auf mich zukommen. Ich muss Interesse haben. Und man denkt, irgendwie ist das doch alles ziemlich Common Sense. Und die Daten bestätigen, das bestätigt sich immer wieder.
Ja.
Was man aber auch schon sagen muss, und das ist nicht bashen, sondern ist, Menschen können mit Optionen nicht sehr gut umgehen. Mhm. Das ist einfach etwas, was uns auszeichnet, weil wir in der Evolution, die Evolution hat in Times of Scarcity stattgefunden. Mhm. So funktioniert unser Gehirn immer noch.
Wir gehen
immer noch von Scarcity aus und was will uns da draußen töten?
Ja.
Und weniger ist mehr und Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und was ist jetzt passiert? Wie hat sich die Welt positiv verändert? Nämlich, also es geht uns trotz aller negativer Gerede besser denn je. Die meisten von uns haben das Glück, mehr Optionen zu haben denn je. Und was passiert? Mit all den Optionen kommen wir nicht klar. Und deswegen haben wir deutlich signifikant mehr Stress heute als je zuvor, mehr Anxiety, mehr Einsamkeit. Und haben dann eine junge Generation, die mit all diesen Herausforderungen ins Arbeitsleben kommen. Das heißt, das ist nicht eine Bashing von den Führungskräften, aber vielleicht auch eine Anerkennung für wie viel schwieriger Führung geworden ist, wenn man Menschen führt, die etwas mehr confused zum Arbeitsplatz kommen. Again, nicht weil die dumm sind, sondern einfach, weil sie mehr Optionen haben und dadurch einfach von vornherein ein bisschen mehr durcheinander sind. Ob es darum geht, was soll ich studieren, welche Optionen habe ich? Oh, ich kann ja überall ziehen. Ich kann überall nach Europa, um woanders zu studieren. Ich gucke in meinen Freundeskreis, die Hälfte ist da, die anderen Leute sind da. Also, und in älterer Generation war es klar, wir gehen als Schüler und dann sind 90% von uns Richtung gleiche Uni gegangen, haben die gleiche Aufgabe gemacht. Und so vielleicht traurig, dass ein bisschen klingt, dass die Option nicht hatten. So viel Glück war da für diese Menschen, weil man nicht drüber nachdenken muss. Ja. Das war klar, welchen Weg man geht. Also irgendwie eine gewisse Dankbarkeit für die Option sollten und das habe ich auf jeden Fall und das sollten wir alle haben, aber auch eine gewisse Verständnis dafür, wie viel schwieriger es ist für die ältere Generation, die auf einmal mit Menschen da zusammentut, die einfach viel mehr Guidance, viel mehr Coaching, viel mehr Sense of Purpose verlangt. Und deswegen, die Qualität der Führung nimmt deswegen nicht zu, obwohl mehr in Führung investiert wird, weil die Ansprüche steigen. Heißt, wir machen mehr, um besser zu werden, aber die Ansprüche an guter Führung steigen, in den neuen Generationen. Und dann bleibt alles gleich. Und dann muss ich mal erklären, alle, wieso bleibt alles gleich? Wir investieren doch schon so viele Milliarden in Development. Und dann sage ich, leider hält ihr gerade mit.
Ja,
so,
genau.
You're just holding up, weil die Needs einfach zunehmen. Und
ja.
Wir müssen dahin kommen, dass wir das als was Positives eigentlich sehen. Das ist eigentlich eine Chance. Aber wir müssen gleichzeitig anerkennen, this is difficult.
Ja.
Also ich find, wir haben jetzt einen wirklich schönen Zwischenstand hier. Also wir sind uns einer Meinung. Bedürfnisse sind ziemlich konstant. Lebensphasen machen etwas mit einem und äußere Ereignisse. Und das heißt, beim Thema Generationen können wir uns auf die ganz großen Themen fokussieren, die nämlich heißen, junge Leute suchen Orientierung, junge Leute suchen Feedback, junge Leute suchen Chancen, Entwicklung, das mehr als früher, weil mehr Optionen da sind, weil mehr Sichtbarkeit da ist. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Punkt, um auf, wie machen wir denn das, zu kommen, was euer anderes großes Thema, nämlich das Thema Stärkenorientierung zu kommen. Ne? Weil die Zahlen, die ihr da habt, sagen ja auch, Menschen, die in ihren Stärken arbeiten, haben eine große, deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, glücklich im Leben zu sein, haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, eine Bindung zum Arbeitgeber zu entwickeln. Und Teams, die in ihren Stärken arbeiten, sind erfolgreicher, sind produktiver, effektiver. Lass uns mal den Sprung machen und ein bisschen auf das Stärkenthema kommen, vielleicht auch mit dem Fokus, kann das etwas sein, wie wir Älteren auch in die jüngeren Generationen was geben können und sagen können, hey, wir wollen euch helfen, möglichst früh eure Stärken zu erkennen.
Und sich darüber auch zu connecten. Ne? Ja, also ich meine, jetzt, wir haben gemerkt, wir haben das gleiche Thema auf Platz 1, so wir Historiker im Herzen. Und es macht uns Spaß, aus der Vergangenheit zu lernen, weil man irgendwie doch merkt, alles ist auch einfach zirkulär. Wir sind Menschen am Ende. Und ich glaube auch, je früher wir damit anfangen, desto besser. Ich hatte das ja auch schon mal kurz angerissen, dass ich probiere bei meinen Mitarbeitenden, bei den Mitarbeitenden, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen in der Ausbildung helfe, bei meinen Studierenden, das Thema auch schnellstmöglich einzubringen, weil ich das Privileg durch dich, Papst, das früh zu merken. Also Moment, du hast mir gar nicht gesagt, sondern ich hatte das Privileg, das früh in so einem Berufstest.
Das warst du gar nicht.
Da war Papa noch gar nicht auf dem Film. Aber er hat es natürlich dann später wirklich bestärkt. Und wir bleiben da in der Diskussion. Und ich, wie gesagt, merke einfach, dass es für mich persönlich, also es hilft bei meinem Imposter-Syndrom extrem zu schauen, okay, was kann ich gut und was kann, und es hilft mir auch viel besser zu wissen, okay, das können andere viel, viel besser in meinem Team. Ich weiß genau, wo ich das hingeben kann und ich weiß genau, wo ich besser unterstützen kann. Und ich fühle mich.
Deine Fähigkeit zur Kritikannahme ist viel größer geworden, ne? Weil wenn du stärkenorientiertes Feedback kriegst und die Leute sagen, pass auf, Oskar, wir wissen das nicht so, dein Ding, mach das mal mit der zusammen, so.
Ne? Ja, total. Ja. Also es ist einfach nur gut. Und ich glaube, dass je früher wir damit anfangen, desto besser ist es. Und wir hatten jetzt auch schon drüber gesprochen, deine Jungs zum Beispiel sind ja auf der Waldorfschule. Wir sagen immer, also klar, es ist als Konzept, man kann davon halten, was man will, aber was eins der sehr schönen Dinge daran ist, dass eben auch dieses stärkenbasierte Lernen von Anfang an tief da drin ist, im skandinavischen Schulsystem auch. Also habt ihr da auch schon, weil ich meine, ihr habt ja auch ein eigenes Konzept für Schüler, richtig? Das ist, wie heißt der?
Strengths Quest.
Strengths Quest, genau.
Strengths Quest, das ist für junge Menschen unter 16. Und ab 16 kann man den Clifton Strengths Finder machen.
Ja, genau, was ich auch sehr empfehlen kann. Und was sagen euch da so die, verfasst ihr da auch nach, schaut ihr an, okay, was passiert mit den Menschen, die sich früh mit ihren Stärken auseinandersetzen, wo führt das hin?
Also vielleicht, bevor ich das sage, ich fand es toll, was du eben gesagt hast. Und das ist auch immer meine persönliche Philosophie und meine Erfahrungen bestätigen, dass Stärkenorientierung ist ein unheimlich effektives Hebel, um Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen, generationenübergreifend.
Ja.
Also wenn wir das Thema Diversity Inclusion zum Beispiel, worüber viel geredet wird, viel gemacht wird, da habe ich sehr, ich finde, vieles geht nicht in die richtige Richtung. Und auch wenn viele das ungern von mir hören, die Zahlen geben mir recht. Es wird weniger investiert in Diversity and Inclusion. Wir hatten einen kurzen Boom nach George Floyd. Ja. Was passiert seitdem? Viele Stellen, die damals angeschafft wurden, sind abgeschafft worden. Und wenn man wirklich guckt, wie viel Inklusion erleben Menschen am Arbeitsplatz, tut sich ehrlich gesagt nichts.
Ja.
Und noch trauriger, wie wenig Lust haben Geschäftsführer und Vorstände auf das Thema. Das bricht mir das Herz.
Ja.
Ich erlebe viele, die am Anfang dabei waren und offen dafür waren und jetzt eher davon irritiert und genervt sind.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es vieles, was häufig nicht auf gemeinsamen Nenner setzt, sagen, what brings us together, was haben wir alles und positiv, sondern häufig leider doch sehr stark, what's wrong with you and what's wrong with you und welche Biases hast du.
Ja.
Und du hast gehört, dass da ein ein Nurse, was heißt Nurse auf Deutsch?
Krankenschwester?
Nee, das sagt man ja nicht mehr, siehst du.
Krankenpflegerin?
Krankenpfleger, ja, genau. Nee, das ist so ein Beispiel. So.
Ja, ja. Pflegende also, Person.
Der, so. Ja, ja, genau. Aber trotzdem, dass man früher, also im Englischen, wenn man Nurse hört, dass wir häufig eine Frau
genau, die Assoziation
Frau
ist
denken.
Ja, ja, genau.
Und
Hebamme, immer
ja,
Frau.
Ab, also, ja, aber is that really the worst thing in the world, dass wir diese Assoziation haben? Aber viele von den DEI-Aktivitäten gehen immer in diese negative Richtung.
Ja.
Aber Stärken, der Stärken, also positive Psychologie-Ansätze, die auf positive Eigenschaften, die wir mitbringen,
ja,
erlauben uns, über positiv über unser, über unser Unterschiede zu reden, nicht negativ über unser ja, Unterschiede zu reden.
Genau.
Und wenn wir an, an Generationen denken, ist das einfach ein effektives Tool, um wirklich zu gucken, ey, guck mal, ja, wir sind unterschiedlich, aber die Unterschiede innerhalb der Generation sind um ein Vielfaches höher.
Ja.
Also dadurch, dass du Kontext oben hast, ich habe auch Kontext, wahrscheinlich sind wir beide uns viel näher als andere Leute, mit anderen Leuten in meiner Generation ja, und du mit anderen ja, Leuten in deiner Generation.
Voll.
Und diese Sicht auf Vielfalt,
ja,
glaube ich, ist einfach positiver. Heißt nicht, dass man die anderen Dimensionen ignorieren soll, aber ich glaube, wir legen zu viel Wert auf die negative, das, was uns unterscheidet, statt ja, was uns eigentlich näher zusammenbringt.
Das ist genau der Punkt. Du kannst nämlich wirklich Menschen haben, die Stärkenprofile haben, wo du denkst, das ist eigentlich eher so das, was du bei einer älteren Person erwartest. Das ist aber Bullshit. Jemand, der Prozesse gut kann, fokussiert ist, diszipliniert ist, der ist das eben von Anfang an. Und da ist es mit 30 und mit 60 wird das immer noch sein. Jemand, ja, der wie ich fünf strategische Talente hat, die alle nach vorne zeigen und eben nicht Kontext, Analytics und Intellekt, sondern die anderen fünf, ne? Wissbegier, Vorstellungskraft, Strategie, Input. Ja, ich bin völlig anders drauf. Und ich brauche jemanden wie euch in so einem Prozess, der mich immer wieder runterholt und sagt, pass auf, hast du das eigentlich mal im Kontext
gesehen? Und jetzt bist du schon auch in dem, dadurch ist es auch, bist du gleich direkt in dem ja, Inklusionsteil gekommen, ja, zu sagen, ach so, ich habe nur das, wer hat was anders?
Genau,
wir brauchen einander, dieses Verständnis Puzzle, dahin ja, zu kommen, zu sagen, hey, wir sind in der Tat ein Puzzle und wie können wir da zueinander finden?
Also zum Beispiel jetzt in der Zusammenarbeit, Oskar und ich im Podcast, ne? Also man sollte ja meinen, ich bin jetzt irgendwie 30 Jahre oder 35 Jahre im Job, ich habe große Organisationen geführt, ich war CMO bei Audi. Wer ist der Typ, der den Laden zusammenhält und der den Takt vorgibt? Oskar. Weil er einfach disziplinierter ist, fokussierter ist. Da kriege ich immer die E-Mails zum selben Zeitpunkt. Warum, Papi, hast du den Text schon fertig gemacht? Hast du das? Kann man jetzt sagen, ja, wie kann das sein? Ja, weil er da einfach Talente hat.
Und das deckt sich mit der Frage, die du gestellt hast, Oskar, nämlich auch, wie früh man damit anfangen sollte oder welchen Wert das hat, wenn wir früh damit anfangen. Was die Stärkenorientierung natürlich mit sich bringt, ist eine Art oder ein Vehicle, um zu individualisieren. Heißt, ob es das Thema ist, wie wir zusammen Basketball spielen, wie wir gemeinsam einen Podcast aufsetzen und durchführen, wie wir gemeinsam Probleme lösen, wie wir als Paar unsere Kinder erziehen. Je mehr wir die Stärken voneinander kennen und verstehen, desto besser können wir individualisieren.
Ja.
Aber das ist nicht nur heute so, das fängt natürlich auch schon früh an. Wie lernen wir in der Schule? Wir haben nicht alle auf die gleiche Art und Weise gelernt.
Ja.
Der eine hat besser beim Zuhören gelernt. Menschen mit hohem Kommunikationstalent lernen eher im Gespräch und im Dialog als Menschen, die so richtig heiß Wissbegier haben. Die wollen sich vertiefen, die wollen eher lesen und sich auch wirklich in die Tiefen steigen. Und dann gibt es Menschen, die beides haben. Was ist aber die aktuelle Realität? Wann kommen wir überhaupt dazu zu wissen, dass wir diese Gaben, ich nenne sie, oder Superkräfte sogar eigentlich alle haben? Wir haben alle irgendwelche Superkräfte, aber 100%. Wo hilft man uns, dass wir die
überhaupt zu erkennen, zu pflegen, zu entwickeln?
Du hast das angedeutet, meine Kinder gehen auf der Waldorfschule und zwar nicht nur deswegen, wir sind ehrlich gesagt da gelandet, weil wir kein Kita finden könnten. Der einzige Kita war eine Waldorf-Kita und dann bleibt man drin. Und ich muss sagen, inzwischen habe ich mich auch teilweise in der Philosophie wirklich verliebt, weil es sehr stark um Individualisierung geht, um die Erfüllung individueller Bedürfnisse, das Aufzeigen individueller Pfade, wie man sich entwickeln kann. Und das passt sehr stark zu dem Stärkenorientierung-Thema. Aber zu Stärkenorientierung oder zur Wahrheit gehört auch das ist nicht jedermanns Sache.
Nein.
Mein zweiter Sohn Lenny, Pamalik, mein erster Sohn, wir haben schon häufiger darüber geredet, ist halt eben mehr wettbewerbsorientiert und er will sich immer messen. Er will wissen nicht nur, was, also ob er gut war, er wissen, wie gut war er denn im Vergleich zu anderen. Ja. Das ist ihm wichtig.
Und das ist in der Waldorfschule nicht so vorgesehen.
Das ist in der Waldorfschule nicht vorgesehen und das stört ihn eigentlich ein bisschen jedes Jahr. So,
das ist genial, ja.
Sein Bruder Lenny ist das recht wurscht, weil Lenny interessiert sich nicht dafür, wie die anderen abgeschnitten haben. Ja. So, es, war ich fein? Gut, ich bin fein. End of the story. So. Ja. Ja. Aber was ich gut dran finde, dass sie dort Kinder früh Chancen über unterschiedlichen Methoden geben, zu verstehen, was kann ich und was liegt mir. Und was wir ganz klar in unser, vor allem in den USA sehen, wo wir viel in Schulen und in Unis das machen, sehr, sehr viel. Also ich glaube, 700.000 Studierende jedes Jahr lernen ihre Stärken kennen. Und wie ist das dazu gekommen? Weil man in den Unis in den USA gemerkt hat, wenn junge Menschen am Anfang ihr Studium ihre Stärken kennen, treffen sie viel bewusstere Entscheidungen, lernen viel effektiver.
Ja.
Und wenn zum Beispiel die Unis auch noch den Schritt nehmen, dass sie Professoren und Professorinnen da wirklich auch dazu bringen, das Thema Stärkenorientierung in ihre Arbeit zu bringen, dann sind die noch besser, dann sind sogar die Ergebnisse noch besser. Und wir haben da in den USA etliche Studien,
ja,
wo man klar merkt, was für einen Unterschied das macht.
Ja, ich merke es in der Lehre total. Also ja, ich kann das alles komplett unterschreiben.
Mhm. Ja. Aber auch nicht nur, weil man häufig dann denkt, okay, vielleicht bei denen, die sich auch schwer tun, die nicht genau wissen, wo. In den USA haben wir zum Beispiel in einigen Studien festgestellt, vor allem die, also nicht vor allem, aber unter anderem auch die sogar sehr gut in der Schule waren, sehr gute Noten, immer Top-Noten waren, besonders dankbar waren für die Gelegenheit, mal was zu ihren Stärken zu hören, weil häufig, also das ist jetzt ein bisschen Overgeneralization, was ich mache, aber es sind häufig Menschen, die da sehr eindimensional geworden sind, wo also entweder über die Eltern, über den eigenen Druck viel Noten und wenig, jetzt vergiss mal, was du lernen kannst und welche Lernskills und Kompetenzen du hast, was zeichnet dich aus?
Ja.
Das sind Gespräche, also meine Kollegen und Kolleginnen in den USA, die manchmal mit solchen Menschen arbeiten, erzählen immer wieder von Geschichten von jungen 18-jährigen Overachiever, die so die besten GPAs haben, die da in einem Raum sitzen, über ihren Stärken hören und anfangen zu weinen, weil die haben noch nie was zu ihren Stärken gehört. Die haben ihr Leben lang nur gehört, wo müssen sie besser werden, Und es macht was mit jungen Menschen und es prägt sie auch ein Leben lang. Das ist nicht nur dann da in der Phase. Absolut dafür, dass so früh wie möglich, und ich würde es mir in Deutschland wünschen, dass wir in unser Schulsystem das einbringt, weil wir haben eine defizitorientierte Schulsystem.
Dieser generalistische Ansatz, ich habe so krass damit gestruggelt, ich habe das Studium so geliebt, es hilft einfach früh zu hören, du bist gut genug, du bist gut so wie du bist, und solange du in deinen Stärken arbeitest, wirst du auch in diesem Leben es zu etwas bringen und es ist nicht wichtig, was es ist, sondern Hauptsache, du darfst du sein und deine Stärken ausleben. Mhm. Finde ich total, total schön, vielleicht auch einen schönen Abschluss. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal miteinander sprechen.
Ui.
Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe extrem viel heute mitgenommen. Mhm. Dadurch, dass du jetzt wirklich so viele Alter und Jahrzehnte Erfahrung in diesem Thema hast und viele Leute ja noch gar nicht so auf ihrer Reise sind, sich das vielleicht noch gar nicht getraut haben, sich so intensiv mit ihren Stärken auseinanderzusetzen. Was wären so deine Top 3 Tipps, um da auf die Reise zu gehen? Seien es Buchtipps, also der Strengths Finder haben wir natürlich schon empfohlen. wir sind natürlich kein gesponserter Podcast, wir mussten auch Konkurrenzprodukte empfehlen. Aber was sind so deine 3 Key Points, die du so empfehlen könntest?
Also ich finde, diesen, den ihr schon empfohlen habt, dabei geht es mir wirklich auch nicht um Clifton Strengths, oder da gibt es andere auch gute Tools. Clifton Strengths ist signifikant besser, aber darum geht es letztendlich nicht. Jedes Instrument, was uns hilft, mehr über uns selber zu lernen, ist für mich erstmal gut. Es gibt auch schlechte auf dem Markt, muss ich sagen, wo diese wissenschaftliche, also ist nicht wissenschaftlich fundiert,
ja,
und die würde ich bitte empfehlen, nicht zu nehmen, aber wenn man sich da informiert, gibt es tolle Tools, neben dem Clifton Strengths von Gallup gibt es wirklich tolle Tools, und das wäre für mich, wer sich das leisten kann, einiges ist sogar umsonst, es gibt auch sogar ein paar gute,
Der 24-Strength Character Strengths von Seligman, den gibt es noch auf der Penn State University.
Hat mir schon empfohlen.
Genau, und ich kann es nur jedem empfehlen, also, und jeder dieser Instrumente, die fundiert sind, ist erstmal ein super ersten Schritt, über sich selber zu reflektieren. Step 1, learn about yourself. Step 2, vor allem, wenn wir uns im Arbeitsumfeld befinden, diese aktive Suche nach Feedback.
Ja.
Du hast diese Gallup-Zahlen vorhin zitiert, dass 97% der deutschen Führungskräfte meinen, sie machen das Tab und die, aber die Mitarbeiter sagen, nö. sehen wir nicht ganz so. Also und
ja, auch, da gibt es noch andere Zahlen, die kommen nicht von euch, aber auch noch ganz kurz, weil sie passen. 80% der Führungskräfte glauben, dass sie ihre Leute ausreichend loben. Wenn du dieselben Leute fragst, die geführt werden, sagen 20%, sie werden aus, also genau andersrum.
So, also und da, was ja dahinter steckt, ist ja auch, wie ignorant wir einfach sind als Menschen. Also wir wissen so wenig. Also denk mal an die Dunning-Kruger-Effekt. Unser Verständnis davon, was wir wissen, it's bad. Und dementsprechend heißt, wenn wir, ob es im Leben oder im Arbeit positiv vorankommen, also unser Wohlergehen, sich um unser Wohlergehen kümmern wollen, get Feedback, ob systematisch über irgendwelche Tools, über irgendwelche Methoden, also in Unternehmen setzen wir viel auf Engagement Surveys, was wir viel machen, aber auch 360-Degree-Feedback, aber auch in Freundschaften sich Zeit zu nehmen, einfach mal Fragen zu stellen. Ja. Don't assume. Also wie häufig wir davon ausgehen, das ist gemeint oder das ist gesagt. Also die Empfehlung, sich bewusst Zeit zu nehmen, zu sagen, von wem möchte ich Feedback holen und wozu. Ja. Und das auch diszipliniert zu machen, strukturiert zu machen. Ja. Das wäre das Zweite. Und das Dritte, das ist jetzt vielleicht, passt das mehr zu meiner positiven Einstellung, meiner Stärken ist, don't take this too serious, Freunde. Also eine gewisse mit, und das ist vor allem für uns hier in Deutschland vielleicht ein Punkt, ich bin sehr dankbar, in diesem Land zu leben und Deutscher zu sein inzwischen und hier meine Kinder großziehen zu dürfen. Wenn man aber guckt, wie wir über alles Mögliche reden, ob es über Generationenunterschiede, ob es das Thema Arbeitsplatz von Future, New Work, Immigration, da ist immer gleich so viel, ich will nicht sagen Wut, aber so
Härte,
so viel Verbitterung, Härte, so viel Verbitterung, keine so Hoffnung, viel, so viel, so viele Horrorszenarien, die wir uns ausmalen. Und meine Empfehlung an jeden ist einfach, also mit bisschen mehr Gratitude, bisschen mehr Dankbarkeit, bisschen eine etwas positivere und hoffnungsvollere Einstellung an diese vielen sehr ernsten und sehr wichtigen und in der Tat sehr harten Themen ranzugehen. Es macht die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich diese Themen meistern, steigt nicht, je lauter wir schreien oder je negativer wir sind. Dagegen glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Themen lösen, motiviert dranbleiben, steigt, je positiver, je wertschätzender, je dankbarer wir an die Themen rangehen. Deswegen wäre das mein drittes Thema. Don't take it too.
Ich glaube, wir sollten dich auch mit Paya Arora zusammenbringen. Das ist sehr schön.
Sie hat es uns, die Autorin von From Pessimism to Promise. Ja. Sie hat genauso gesprochen wie du. Ne?
Also dass vor allem die Gen Z eben im globalen Süden so viel hoffnungsvoller auch über Technologie nachdenkt und wir hier immer so blockiert sind und gar nicht so weit denken, was ist das Potenzial, sondern immer erst die Angst kommt. Und ich glaube, das ist, sind sehr, sehr gute drei Tipps. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du mit uns hier über dein Thema gesprochen hast.
Und wir an einem Samstag
an einem Samstag. Wirklich sehr, sehr lieb. Wir, Entschuldigung, es leider nur bei deinen Jungs, dass wir denen die Zeit gestohlen haben. Aber ich hoffe, sie haben eine gute Zeit mit Kaya da draußen gehabt. Und
die freuen sich und ihr könnt für die auch ein Vorbild sein, dass die mehr Zeit mit mir verbringen wollen. Weil die sind jetzt in dem Alter, wo sie... Wir haben immer was Cooleres zu tun. Also, ich bin irgendwie nicht mehr so cool.
Ja, aber es kommt wieder.
Das kommt wieder. Das Hoffnung.
Ich habe so ein Riesenglück mit meinen beiden Söhnen, unseren beiden Söhnen. Ich möchte die Mutter und meine Frau da immer mit reinnehmen. Unsere Söhne, Oskar und Moritz, 28, bald 29 und 26. Und wir haben das Gefühl, dass die einfach ein so tolles Nähe-Distanz-Gefühl haben. Ne? Die stehen auf eigenen Füßen, haben ihr eigenes Leben, kommen nicht wegen jedem Thema, aber kommen freiwillig, machen mit uns zum Urlaub, geben uns viel Liebe, challengen uns auch. Mhm. Und wenn man diese Brücke zu den Kindern aufbaut, und ich sehe das ja, wie du das machst, dann kann die auch lange halten noch. Und,
auch wir kennen die Stärken und Schwächen unserer Eltern und genauso andersrum. Und auch das hilft in einem gesunden Familienleben.
Oh, die kennen meine Stärken und die Schattenseite.
Ja.
Meine Stärken. Also die wünschen sich schon immer, dass ich nicht mit jedem ins Gespräch kommen. Also, die, wenn wir einkaufen gehen oder wir gehen durch den Flughafen, es ist schon für sie manchmal irritierend, die rollen mit den Augen. Toll, Papa, wo ist Papa? Toll, Papa ist wieder im Gespräch mit dem Security-Mensch am Flughafen.
Meine Frau auch lief von so. Ja.
Daddy, somebody's gotta do it. Why did you make our Saturday to a shadow day? Danke.
Ja. Naja. Ich danke euch.
Vielen, vielen Dank für alles. So.
Ich freue mich auf das nächste Gespräch.
Ja, same here. Danke für diese schöne 30. Folge. Habt eine schöne Woche und bis bald.
Tschüss. Tschüss.